está normalizado que una persona mayor, un hombre mayor.
Es wird normalisiert, wenn ein erwachsener Mensch ein junges Mädchen missbraucht. Man nennt es nicht mal beim Namen, sondern sagt, er habe sie verführt. Ich glaube, hier befindet sich ein besonders guter Nährboden für solche Sachen wie den Handel mit Mädchen und Frauen. Extreme Armut, die Nichteinhaltung von Grundrechten, das mangelnde Vertrauen in den Staat, all das schafft den kulturellen Nährboden für die Dominikanische Republik, die wir heute haben.
So beschreibt eine Aktivistin die Verhältnisse in der Dominikanischen Republik. Dabei gilt das Land ja auch im Vergleich zum direkten Nachbarn Haiti, das ja gerade im Chaos und auch in Gewalt versinkt, geradezu als Paradies, auch bei Touristen. Die schätzen die weißen Strände der Dominikanischen Republik und tragen auch mit dazu bei, dass das Land in den letzten 10 Jahren stabile Wachstumsraten von über 5% verzeichnen konnte. Das ist eine der höchsten Raten in ganz Lateinamerika. Doch jenseits dieser Urlaubsressorts, in denen alles wunderbar zu sein scheint, herrscht immer noch sehr viel Armut im Land, was die Menschen auch anfällig macht für Ausbeutung, auch sexueller Natur.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und zum Thema Sextourismus in der Dominikanischen Republik recherchiert hat unsere Reporterin Franka Frey. Sie hat sich in den letzten Monaten an unterschiedlichsten Orten in diesem doch stark katholisch geprägten Land umgehört. An Strandorten wie Boca Chica zum Beispiel, ein Ort, der bei Sextouristen besonders beliebt ist. Aber auch im Landesinnern, wo an unterschiedlichsten Fronten für mehr Aufklärung und gegen eine sexuelle Doppelmoral gekämpft wird, unter der vor allem Frauen und Kinder zu leiden haben.
Am Strand von Boca Chica reihen sich die Liegestühle aneinander.
Erst kürzlich sah ich hier einen älteren Herrn im Liegestuhl mit einem Mädchen im Teenageralter sitzen. Man hat es ihr direkt angesehen, am Körper und auch am kindlichen Gesicht. Sie war erst 13 oder 14 Jahre alt. Wir sind hingegangen, haben die beiden gefragt, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Oft sagt der Mann, er sei der Stiefvater.
Der Anfang 30-jährige Dominikaner ist im Auftrag von Caminante unterwegs, einer unabhängigen örtlichen Organisation, die sich speziell gegen die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen einsetzt. 2015 ergaben US-amerikanische Studienergebnisse, dass rund ein Viertel der dominikanischen SexarbeiterInnen auf Straßen, in Parks und an Stränden minderjährig sind. In den letzten Jahren haben diese Zahlen deutlich abgenommen. Dennoch bleibt die sexuelle Ausbeutung von Jugendlichen und Erwachsenen ein Problem. Der liberale Umgang mit der Sexarbeit schafft auch die Strukturen für Pädokriminalität.
Wenn eine Person erwachsen ist, kann sie selbst entscheiden, ob sie ihren Körper verkaufen will. Und hier gibt es viele erwachsene Frauen, die das tun, Sex für Geld. Minderjährige Mädchen sind eher selten so in der Öffentlichkeit unterwegs. Aber die erwachsenen Frauen wissen, wo sie sich befinden. Sie gehen dann zur Mutter und sagen, schau, hier ist ein Ausländer, der ein Mädchen will und dafür 5.000 Pesos, umgerechnet 85 US-Dollar oder auch 100 US-Dollar bezahlt. Sprich mal mit ihr und dann bringen sie das Mädchen her. Das kommt schon vor.
Weiter oben im Ort liegt der Hauptplatz von Boca Chica. Auch hier herrscht reges Treiben. Auf einem Spielplatz schaukeln Kinder, junge Frauen laufen langsam die Schotterwege auf und ab, vorbei an ausländischen Männern, die auf den Parkbänken sitzen. Einige rauchen Zigaretten und halten ihre Bäuche in die Sonne, während sie das Geschehen beobachten.
Die sitzen immer hier. Viele von ihnen leben in Boca Chica. Denn hier treffen sie sich mit Mädchen und mit Jungen, mit Erwachsenen und Nicht-Erwachsenen.
Julio Sanchez deutet auf einen Mann, der mit einer deutlich jüngeren Frau ins Gespräch kommt. Sie tauschen erst ein Feuerzeug, dann Handynummern aus.
Schaut zum Beispiel dieser Mann da auf der Bank. Wie er sitzen viele hier neben einem Mädchen. Und dann machen sie ihre Pläne, ob sie zusammen zu ihm ins Apartment gehen. Und wenn nicht, ruft ein anderer nach ihr und dann geht sie mit ihm.
Unmittelbar daneben lehnen 3 Polizisten an Motorrädern. Auf diese Beamten der Touristenschutzeinheit Politur sei in der Bekämpfung von Sexualstraftaten wenig Verlass, so Julio Sanchez.
Die Polizei wird sie höchstens auf die Wache mitnehmen, um ihnen Geld abzunehmen. Das ist eines der größten Probleme hier. Ja, diese Korruption. Wer hier Geld hat, dem werden alle Freiheiten gegeben.
Auch an anderen touristischen Hotspots wie der Altstadt von Santo Domingo stehen junge Frauen am Straßenrand zwischen Geschäften und Bars und bieten Massagen an. Oft auch mit einem sogenannten Happy End, einer sexuellen Dienstleistung. Es ist später Nachmittag. Nur wenige Meter weiter findet ein Gottesdienst statt. Die Dominikanische Republik ist sehr katholisch geprägt. Sogar auf der Staatsflagge ist eine Bibel zu sehen. Die Kirche ist im Land der größte Sozialdienst und nimmt erheblichen Einfluss auf das Bildungs- und Gesundheitswesen. Das führt nicht nur zu einer strukturellen Tabuisierung von Sexualität, es hält auch traditionelle Geschlechterrollen aufrecht. Im Land gilt das strengste Abtreibungsverbot der Welt. Schwangerschaftsabbrüche sind unter keinen Umständen erlaubt. Auch nicht, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist, der Fötus keine Überlebenschancen hat oder die Schwangerschaft Resultat von Inzest oder Vergewaltigung ist. Wie passt das zusammen mit der liberalen Auffassung zur Sexarbeit?
Hier in der Dominikanischen Republik als Mädchen aufzuwachsen, ist eine komplexe Angelegenheit. Das hat auch etwas mit dem Machismo zu tun. Männer dürfen ihre Sexualität ausleben, wir Frauen nicht. Wir sollen uns wie die Jungfrau Maria persönlich verhalten. Der Mann darf tun, was er will. Er darf sich ausprobieren, Fehler machen und er darf missbrauchen. Aber wir dürfen das nicht.
Nicole Pichardo ist eine bekannte dominikanische Aktivistin. Gerade kandidiert sie als jüngste Abgeordnete für den Nationalkongress. Die Geschlechterungerechtigkeit im Land und das bigotte Verhältnis zur Sexualität sind ihre zentralen Themen. Der restriktive Abtreibungsparagraf stammt noch aus der Kolonialzeit. Und er trifft vor allem die weniger Privilegierten. Wer ungewollt schwanger wird und das nötige Geld hat, kann ins Ausland fliegen, um einen Abbruch vorzunehmen. Ärmere Frauen und junge Mädchen sind hingegen entweder gezwungen, andere, oft unsichere Mittel und Wege für einen Abbruch zu suchen und damit ihr Leben zu gefährden, oder die Schwangerschaft auszutragen. Knapp ein Viertel der Neugeborenen im Land wird von Minderjährigen zur Welt gebracht. Damit hat die Dominikanische Republik die höchste Rate an Teenager-Schwangerschaften in ganz Lateinamerika.
Meiner Meinung nach ist das größte Problem das Fehlen einer allumfassenden, nachhaltig wirksamen Sexualaufklärung. Wenn es keine Sexualaufklärung gibt, wirst du schwanger, vielleicht ohne überhaupt zu wissen, dass du einen ersten Geschlechtsverkehr hattest oder dass du missbraucht wurdest. Es wird normalisiert, wenn ein erwachsener Mensch ein junges Mädchen missbraucht. Man nennt es nicht mal beim Namen, sondern sagt, er habe sie verführt. Man romantisiert eine Vergewaltigungskultur.
Zwar sind Beziehungen zwischen Minderjährigen und Erwachsenen inzwischen per Gesetz verboten, kulturell herrscht dafür jedoch nach wie vor große Akzeptanz. In diesem Lied zum Beispiel besingt der dominikanische Sänger Eddie Herrera seine Anziehung zu einer 13-Jährigen, kommentiert Luchi Cueto den Song im Autoradio.
Das Lied ist sehr beliebt. Es ist Teil der dominikanischen Musikkultur.
Luchi Cueto ist eine Mitarbeiterin des Kinderhilfswerks Plan International. Zusammen mit ihrem Team ist sie heute bei einem Workshop in der Provinz Asua, rund 2 Autostunden südöstlich von Santo Domingo, zu Besuch. Besonders in ländlicheren Regionen ist es weit verbreitet, dass Mädchen bereits vor ihrem 18. Lebensjahr informell heiraten, erzählt sie, und zwar oft Männer, die deutlich älter sind als sie selbst. Vor dem Gemeindezentrum von Asua, einem gelben Haus mit flachem Dach und offenen Fenstern, grasen Ziegen. Drinnen tauschen sich Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren über Themen wie Menstruation, Verhütung und sexuelle Beziehungen aus. Inhalte, die im Schulunterricht ausgeklammert werden. Das Kinderhilfswerk Plan International will mit dem Programm Crecer Contenta, wörtlich zufrieden aufwachsen, vor allem Mädchen mehr Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben geben. Bildung sei hier ein wichtiger Schlüssel, sagt Luchi Cueto.
Viele Schwangerschaften sind das Resultat von Gewalt. Diejenigen, die sich schon früh für sexuelle Beziehungen entscheiden, tun dies oft ohne Sexualaufklärung oder mit falschen Informationen. So werden viele junge Frauen ungewollt schwanger, samt all der Probleme, die das für ihre Entwicklung und ihre Zukunft bedeutet.
Rund ein Drittel der Mädchen im Land heiratet bereits minderjährig. Mehr als 12% sind dabei sogar unter 15 Jahre alt. Auch Marcia González wurde bereits im Teenageralter verheiratet. Die 78-Jährige ist inzwischen Großmutter und hat sich dem Aufklärungsprojekt aus Überzeugung angeschlossen. Gerade erst seien wieder zwei Mädchen im Ort mit deutlich älteren Männern vermählt worden, erzählt sie. Jünger als ihre 13-jährige Enkelin.
Alles beginnt in der Familie. Wenn ein älterer Mann kommt, der Geld hat, sind es manchmal die Mütter selbst, die ihre Tochter mit diesem Mann zusammenbringen. Dann spielt es auch keine Rolle, wer er ist. Sie verheiraten das Mädchen ohne ihr Einverständnis mit dem älteren Mann, weil sie sich dadurch Wohlstand und sozialen Aufstieg erhoffen. Kleine Mädchen. Und in solchen Fällen kommt es auch schon mal vor, dass der Mann die Frau tötet. Denn wenn die Frau jung und der Mann alt ist, will sie ein anderes Leben als er. Sie will mehr Bewegung und mehr Freiheiten. Und wenn er aber nicht will, dass sie rausgeht, tötet er sie. Das sieht man oft, dass Morde deswegen passieren. Ja, das ist in diesem Land schon oft passiert. Eine schwierige Situation.
Die Zahlen der Femizide, also Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, sind gemessen an der Bevölkerungszahl nirgends auf der Welt so hoch wie in den Ländern Zentralamerikas und der Karibikregion. In der Dominikanischen Republik sind die Raten zuletzt sogar angestiegen. Es ist die toxische Mischung aus einem stark ausgeprägten Machismo, ökonomischen Notlagen, fehlender Aufklärung und einer sexuellen Doppelmoral, die den Nährboden für die Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen schafft, sagt Anwältin Rina Matthias. Sie ist auf Fragen von Menschenhandel und sexualisierte Gewalt spezialisiert.
Ein großes Risiko in der sexuellen Ausbeutung liegt auch darin, dass sich für Mädchen, die mit 14 Jahren schwanger werden, ein Kreislauf aus Armut wiederholt. In den meisten Fällen sind diese Mädchen selbst Töchter von Müttern, die sie im Jugendalter bekommen haben. Und fast alle von ihnen werden in gewalttätigen Ehen enden, wenn sie nicht in irgendeiner Weise vom Staat unterstützt werden.
An sich kann die Sexarbeit eine legitime berufliche Tätigkeit darstellen. Doch wenn Arbeitsrechte fehlen und Armut vorherrscht, verschwimmen die Grenzen zwischen Selbstbestimmung und Ausbeutung schnell. Statistisch betrachtet ist das Armutsrisiko für Frauen im Land um 40% höher als für Männer. Junge Frauen sind damit besonders vulnerabel, auch für Menschenhandel, erklärt die Anwältin.
In Lateinamerika und in der Karibik ist Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern deswegen eine so große Sache, weil es generell an Jobs mangelt. Menschen wird Arbeit versprochen, so geraten sie in eine Falle und werden sexuell missbraucht. Man bringt sie dann in Häuser und Wohnungen, um sie zum Sex mit Ausländern zu zwingen.
Auch in Boca Chica kam es in der Vergangenheit immer wieder zur Aufdeckung von Netzwerken, in denen Menschen jahrelang sexuell ausgebeutet wurden. Mittlerweile ist es Nachmittag am Ort. Die Hauptstraße füllt sich langsam und mit den Touristen tauchen auch immer mehr Frauen auf, die gegen Bezahlung sexuelle Dienstleistungen anbieten. Auch Rosaria ist heute mit dem Bus hergekommen. Wie die 28-Jährige etwas zögerlich erklärt, gibt sie Massagen am Strand. Rosarias Arme sind vernarbt, ihr Augenlid ist blau. Auf die Frage, ob sie Schmerzen hat, sagt sie:
Ja, ein bisschen. Aber ich muss arbeiten. Ich bin alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Eines davon hat Krebs. Ich muss Medikamente kaufen. Morgen steht ein Arztbesuch an und ich brauche das Geld für die Fahrt.
Weiter oben, am Ortsrand, verteilt Julio Sanchez Wasserflaschen an eine Gruppe junger Männer. Gegen Trinkgeld putzen sie die Windschutzscheiben vorbeifahrender Autos. Laut dem Sozialarbeiter gehören sie zu den derzeit rund 30 Minderjährigen im Ort, die auf der Straße leben. Die meisten kommen aus Haiti, sind unbegleitet und haben keine gültigen Papiere.
Es gab hier im Ort einen Kanadier, der ist unlängst gestorben. Er kam oft hierher an die Kreuzung zu den Jungs, ging in den Supermarkt, kaufte Saft und Kekse und lud sie zu sich nach Hause ein, um sie sexuell zu missbrauchen. Es sind in letzter Zeit auch 4 Fälle von Pornoseiten bekannt geworden mit Jugendlichen aus Boca Chica.
Bei dem verstorbenen Kanadier handelte es sich um einen über 80-jährigen Auswanderer, der schon lange als pädokrimineller Straftäter bekannt war, erzählt Denise Pichardo. Sie ist Gründerin der Organisation Caminante, für die auch Julio Sanchez im Einsatz ist. Als Nonne kam die 70-Jährige vor rund 30 Jahren nach Boca Chica. Um den Hals trägt sie ein Kreuz.
Ich hatte gedacht, sie würden ihn vorher abschieben oder inhaftieren. Stattdessen wurde er freigelassen und kam zurück in den Ort, als er alt und krank war, und suchte wieder die Nähe zu den Kindern. Jetzt ist er gestorben. Passiert ist nichts. Nichts.
Die Organisation im unmittelbaren Ortskern von Boca Chica arbeitet eng mit der dominikanischen Staatsanwaltschaft zusammen, meldet Fälle, die auf kommerzielle sexuelle Ausbeutung hindeuten. Zur Strafverfolgung kommt es aber trotzdem vergleichsweise selten. Das liegt auch daran, dass für eine Anzeige bislang Gewalt, Betrug oder Zwang nachgewiesen werden müssen. Dazu sind die wenigsten Betroffenen in der Lage. Schon seit 2019 kündigt die Regierung eine Gesetzesreform an, auch um mehr Schutz- und Präventionsstrukturen für Betroffene zu schaffen. Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde allerdings erst im Februar 2023 zurückgezogen. Hintergrund war die Sorge, dass dadurch auch Menschen aus Haiti, die angeben, Opfer von Menschenhandel oder Schmuggel geworden zu sein, staatliche Hilfe zustünde. Das würde ihre Abschiebung erschweren und der Migration aus dem Nachbarstaat Tür und Tor öffnen, wie kritisiert wurde. Damit steht das Gesetz nun weiterhin in Revision, erklärt die Anwältin Gina Matias.
Das Gesetz wurde zurückgezogen, weil es für Unstimmigkeit sorgte. Gerade wird daran gearbeitet, daraus 2 separate Gesetze zu formulieren. Eines gegen Menschenhandel und eines gegen Menschenschmuggel. Allerdings befinden wir uns momentan in einem Wahljahr. Ich glaube nicht, dass bald etwas dabei herauskommt.
Für die Mitte 20-jährige alleinerziehende Rosaria, die in Boca Chica den Strand nach Klienten absucht, wäre eine derartige Gesetzesreform ohnehin nicht relevant. Was für sie zählt, sind die 1.000 Pesos, umgerechnet 15 Euro, die sie braucht, um sich und ihrer Familie heute etwas zu essen kaufen zu können.
Sobald ich 1.000 Pesos verdient habe, fahre ich heim, kaufe Reis und koche für meine Kinder. Deswegen bin ich hier. Und wenn es nur 1.000 Pesos sind, die ich nach Hause bringen kann.
Armut und sexuelle Ausbeutung in der Dominikanischen Republik gehen sie Hand in Hand. Und das, obwohl es dem Land ja eigentlich insgesamt betrachtet ziemlich gut geht, vor allem im Vergleich zu seinem westlichen Nachbarn Haiti nämlich. Die beiden Länder, die teilen sich ja eine Insel. Die Grenze zwischen beiden verläuft mehr oder weniger durch die Mitte von Hispaniola. Ein Durchkommen von der einen auf die andere Seite ist aber heute kaum noch möglich. Aus Sorge vor einem Überschwappen der Bandengewalt aus Haiti, die ja in den letzten Tagen noch mal extrem eskaliert ist, hat sich die Dominikanische Republik quasi abgeriegelt. Mit welchen Folgen? Darüber rede ich jetzt mit unserer Korrespondentin für die Region, Anne Demmer. Hallo.
Hallo.
Vielleicht zu Beginn ein Blick auf die aktuelle Lage in Haiti. Da ist ja einiges passiert in den letzten Tagen. Gestern hat jetzt auch Premierminister Ariel Henry seinen Rücktritt angeboten. Wie muss man denn die Lage einschätzen?
Sie haben es ja gerade schon gesagt, zuletzt war ja die Lage vor allen Dingen auch in der Hauptstadt Port-au-Prince eskaliert. Banden hatten sich zusammengeschlossen und für massive Unruhe und Gewalt gesorgt. 2 Gefängnisse wurden attackiert, 1.000 Insassen sind geflüchtet, darunter eben auch Köpfe von Banden, Polizeistationen und zuletzt sind auch Regierungsgebäude angegriffen worden. Ja, und der mächtige Bandenchef Jimmy Cherizier hat mit einem Bürgerkrieg gedroht, wenn Ariel Henry, der Premierminister, nicht zurücktritt. ja, es gibt tausende intern Vertriebene und die Menschen retten sich quasi in einen Stadtteil in den nächsten. Der deutsche Botschafter und weitere EU-Diplomaten haben das Land auch schon verlassen und arbeiten vorerst aus der Dominikanischen Republik. Ja, und zu diesem Zeitpunkt in der letzten Woche ist eben diese Gewalt eskaliert, war Ariel Henry im Ausland. Er war nach Kenia gereist, um letzte Abkommen für eine internationale Polizeimission unter kenianischer Führung zu unterschreiben und war nicht mehr in der Lage, in seine Heimat zurückzukehren. Ja, und die Dominikanische Republik, muss man sagen, verweigerte ihm auch die Einreise aus Sicherheitsgründen. Zuletzt hatte er sich offenbar in Puerto Rico aufgehalten und gestern Abend kam dann eben seine Rücktrittserklärung. Der Druck war offenbar so groß geworden.
Kommen wir mal auf die Menschen zu sprechen in Haiti. Die haben ja schon in der Vergangenheit oft versucht, das Land zu verlassen, zu fliehen. Also das hat sich auch in den letzten Tagen noch mal verschärft. Wie wirkt sich das denn jetzt auf die Grenze zur Dominikanischen Republik aus? Die ist ja mehr oder weniger dicht. Oder nimmt das Nachbarland in dieser extremen Notlage jetzt doch Menschen auf?
Nein, im Gegenteil. Die Dominikanische Republik versucht sich abzuschotten. Seit Jahren baut das Land ja schon auch an einer Mauer, so wie die USA, um Migranten abzuwehren. Vielleicht ein paar Zahlen. Die Regierung schiebt Migranten aus Haiti massiv ab. Zwischen November 2022 und August letzten Jahres sind mehr als 120.000 Abschiebungen durchgeführt worden. Immer wieder kommen Menschen an die Grenze, aber werden letztlich auch nicht durchgelassen derzeit.
Aber wie ist denn die Lage für die Geflüchteten jetzt in Haiti selbst, aber auch in der Dominikanischen Republik? Denn da leben ja inzwischen schon mehr als eine 500.000 Haitianer, oder?
Ja, also die Situation für die Menschen in Haiti selbst ist so unerträglich geworden. Rund 300 Banden, das muss man sich vorstellen, kontrollieren ja mittlerweile 80% der Hauptstadt Port-au-Prince. Sie kidnappen, vergewaltigen, morden und zünden die Häuser an. Menschen flüchten von einem Stadtteil in den nächsten. Es gibt kaum noch Orte, die sicher sind. Aber eben viele versuchen, in die Dominikanische Republik zu flüchten. Aber auch das ist schwierig und gefährlich geworden, weil Gangs die Wege kontrollieren. Die es doch schaffen, an die Grenze im Nordosten zum Beispiel, versuchen irgendwie rüberzukommen. Visa werden derzeit gar nicht ausgestellt, heißt es. Einige versuchen es mit Bestechung der Grenzbeamten. Andere versuchen ihr Glück, indem sie warten, um sich irgendwie durchzuschmuggeln. Werden sie erwischt, werden sie sofort mit Stöcken verprügelt oder mit Elektroschockern zurückgedrängt, wie zu hören ist. Ja, Haitianer, die noch in der Dominikanischen Republik leben, werden diskriminiert, müssen damit rechnen, dass sie gewaltsam aus den Häusern geholt und abgeschoben werden. Ich war ja letzten Oktober auch an der Grenze, habe mir viele Geschichten angehört. Gerade auch schwangere Frauen kommen häufig in einem schlimmen Zustand auf der haitianischen Seite an. Sie trauen sich nicht, Kliniken in der Dominikanischen Republik aufzusuchen, weil sie dann direkt abgeschoben werden. Also ihre Rechte werden nicht geschützt und diejenigen, die sich legal dort aufhalten, haben es entsprechend schwer, weil auch sie immer wieder diskriminiert und kontrolliert werden.
Gibt es denn Aussichten darauf, dass sich jetzt die Situation zumindest in Haiti in irgendeiner Weise beruhigt? Nachdem sich das jetzt ja schon Monate verzögert, sollen jetzt wohl doch endlich die kenianischen Sicherheitskräfte nach Haiti dann entsandt werden, wie das ja auch im UN-Sicherheitsrat schon im Oktober im letzten Jahr beschlossen worden war. Auch Benin will wohl Sicherheitskräfte schicken. Allerdings sind ja die Erwartungen diesbezüglich doch ziemlich unterschiedlich. Was denken denn Sie? Könnte das jetzt ein Gamechanger sein?
Naja, Haiti hat ja selbst ein sehr ambivalentes Verhältnis zu internationalen Einsätzen. Blauhelm wurde bei vergangenen Missionen sexueller Missbrauch vorgeworfen. Außerdem schleppten sie die Cholera ein. Aber gerade im letzten Jahr sind die Rufe in den Armenvierteln, die am meisten von der Gewalt betroffen sind, immer lauter geworden. Entsprechend hoch sind sicherlich die Erwartungen. Kenia erklärte sich eben bereit, die Federführung für eine solche Mission mit etwa 1.000 Personen zu übernehmen. Benin stellt, wie Sie schon sagten, weitere 2.000 Kräfte zur Verfügung. Aber von den großen Geberländern will niemand die Verantwortung übernehmen, eben sich dieser katastrophalen Situation anzunehmen. Weder Europa noch Nordamerika. Zwischendurch stoppte ja der oberste Gerichtshof in Nairobi die Entscheidung der kenianischen Regierung vorerst, sodass sich alles noch einmal verzögert hat. Ursprünglich sollte ja der Einsatz Anfang des Jahres beginnen. Jetzt wurden aber offenbar die rechtlichen Bedingungen erfüllt. Trotzdem steht nach wie vor noch kein Datum für die Entsendung fest. Aber gerade auch die Nichtregierungsorganisation International Crisis Group warnt davor, die geplante Polizeimission nicht noch weiter herauszuzögern, weil die Gefahr eben bestünde, dass die Banden komplett die Macht im Land übernehmen. Die Situation ist mehr als verfahren.
Ja, politisch ist die Lage in Haiti tatsächlich ziemlich kompliziert. Der umstrittene Mitte-Links-Politiker Henri, der ja jetzt seinen Rücktritt angekündigt hat, der hatte das Amt ja vom Regierungschef im Jahr 2021 übernommen, nachdem dieser ermordet worden war. Wahlen sind seitdem immer wieder verschoben worden. Die Frage ist jetzt nur, wie soll man diese Situation politisch gerade überhaupt befrieden? Also braucht es da nicht auch massive Unterstützung von außen, zum Beispiel von den USA, die ja auch lange an Henri festgehalten haben?
Ja, das ist richtig. Sie haben tatsächlich eigentlich die letzten Jahre ihm stets den Rücken gestärkt. Gestern gab es ja eine außerordentliche Sitzung der karibischen Gemeinschaft, der CARICOM-Staaten. Und da wurde darüber beraten, wie es denn nun weitergeht. Und eben mitten in dieser Sitzung wurde bekannt, dass Ariel Henry zurücktritt. Jetzt ist die Rede davon, sobald es einen quasi Übergangsrat gibt und ein Interims-Premierminister benannt worden ist, wird er tatsächlich zurücktreten. Die Frage ist aber, bislang gab es keine integrativen Figuren, die bekannt sind und eine solche Aufgabe übernehmen könnten. Also die Frage ist wirklich, wer diese Lücke, wer das füllen kann. Eine einfache Lösung scheint es nicht zu geben. Seit Monaten wird ja auch darüber schon diskutiert. Viel ist nicht dabei rausgekommen. Und es wurde jetzt aber auch nochmal sehr stark betont, dass die Haitianer selbst wichtiger Bestandteil jeglicher Lösung sein müssen.
So unsere Korrespondentin in Zentralamerika zur aktuellen Lage auf der Insel Hispaniola und insbesondere in Haiti. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und wie sich die Situation weiterentwickelt, das werden wir hier in der Weltzeit in jedem Fall weiter im Blick haben. Wenn Sie im Podcatcher zurückscrollen, dann finden Sie auch im November 2023 noch eine Sendung von Anne Demmer aus Haiti. Morgen geht es hier im Podcast dann aber erstmal um Tiefseebergbau in Ostasien und um die Frage, warum eigentlich Manganknollen gerade so begehrt sind. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Katja Bigalke ist mein Name. Tschüss und machen Sie es gut.